Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, segne unser Reden, Hören und Verstehen und gib uns dein Wort in unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer, eine meiner Kolleginnen hat einen Hund aus dem Tierheim geholt und in ihrer Familie aufgenommen. Es ist kein Hund, den jemand irgendwo im Tierheim abgegeben hätte, weil sich die Lebensumstände änderten oder dass man sich ums Tier nicht mehr kümmern konnte. Nein, eher ein Hund so ähnlich wie auf diesem Foto. Ein herrenloser Hund. Einer, der aus dem Ausland hierher vermittelt wurde. Vermutlich war der Hund ausgesetzt worden, so genau wusste man das nicht. Und der Hund wurde in einem südeuropäischen Land aufgegriffen und dort sollte er, wenn ihn keiner abholt, eigentlich eingeschläfert werden. Er streunte herum, keiner wollte ihn und irgendeine Auffangstation nahm ihn. Und dann hat meine Kollegin mit ihrer Familie den Hund im Internet entdeckt und gesagt, der gehört zu uns. So ein herrenloser Hund, der gehört niemandem. Niemand fühlt sich für ihn verantwortlich. Ein herrenloser Hund muss sich sein Futter selbst suchen, jagen lernen oder Aas fressen. Ein herrenloser Hund wird von den Leuten oft mit Steinen beworfen, wenn sie ihn weghaben wollen. Er wird davongejagt, wenn er sich ihrem Grundstück nähert. Und jener Hund, den meine Kollegin aufnahm, der trug auch solche Verletzungen an seinem Körper, auch Verletzungen an seiner Seele. Und der Hund war halb verhungert, als man ihn einfing. Er wurde dann ärztlich versorgt, gefüttert und schließlich hierher vermittelt. Und am Anfang war der Hund noch völlig scheu, ließ sich kaum anfassen, war ängstlich, hat irgendwo ein Versteck gesucht, möglichst an der Ecke, möglichst wo ihn niemand sieht. Bei neuen Geräuschen oder Gerüchen war er immer völlig nervös. Aber allmählich lernte der Hund, dass er nicht mehr herrenlos war. Meine Kollegin und ihre Familie übernahmen nämlich die Verantwortung für diesen Hund. Und nach einigen Wochen wurde der Hund zutraulicher. Er merkte, da meint es jemand gut mit ihm. Der Hund wurde zuversichtlicher, ausgeglichener, er erschrak nicht mehr, er lief nicht mehr einfach davon, wenn irgendwas Neues war. Er merkte, er konnte sich in jeder Situation auf seine Familie verlassen. Hauptsache, da war jemand da. Einer von der Familie, wichtig. Und wenn mindestens ein Mensch aus seiner vertrauten Familie in der Nähe war, dann gibt ihm das Halt und Sicherheit. Er war eben nicht mehr herrenlos und auch nicht mehr schutzlos. Da war jemand, der hat sich neben ihn gestellt, die Hand drüber gehalten und gesagt, nee, der Hund gehört zu uns. Für den Hund begann wirklich ein neues Leben. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat die Geschichte vom herrenlosen Hund denn mit der Predigt und mit dem heutigen Sonntag zu tun? Na, warten Sie es mal ab. Versetzen wir uns zurück an Ostern. Nicht Ostersonntag, sondern Karfreitagabend. Stellen Sie sich die Situation vor rund 2000 Jahren vor. Der Abend nach Jesu Hinrichtung. Das jüdische religiöse Establishment hatte scheinbar gesiegt. Dieser lästige Wanderprediger da aus Galiläa, der war mit Hilfe der römischen Obrigkeit beseitigt. Die jüdische Elite hatte kein Blut an den Händen, meinte sie. Der römische Statthalter wusch seine Hände in Unschuld, sagte er. Kurz, keiner war schuld und alle hatten ihr Ziel erreicht. Der sogenannte Sohn Gottes und König der Juden war gekreuzigt und gestorben. Aus Sicht der Obrigkeit schien das politische Problem gelöst. Der Leichnam war beigesetzt und das Ganze auch noch mit einem großen Stein verschlossen. Römische Wachen sicherten die Grabstelle und sicherten, dass auch niemand dem Grab nahe kam. Was war mit den Jüngern? Erst wenige Tage zuvor, eine halbe Woche etwa, waren sie nach dem Schabbat tags drauf mit Jesus unter großer Anteilnahme der Bevölkerung nach Jerusalem eingezogen Hosianna, der Sohn Gottes, kommt. Sie schwenken die Palmwedel, sie bereiteten ihm den Weg, einen Empfang, wie es sonst nur die jüdischen Könige gehabt hatten. Aber von dem Überschwang, von dem sich auch die Jünger hatten anstecken lassen, blieb nichts mehr übrig. Im Gegenteil, Karfreitagabend wurden sie gejagt und hatten riesige Angst. Sie versteckten sich in Häusern, verrammelten die Türen und die Fenster, bloß um nicht entdeckt zu werden. Sie hatten ihren Herrn und Lehrer verloren. Sie waren herrenlos und schutzlos. Sie brauchten ein Wunder, aber der Wundertäter war nicht mehr da. Wo sollte ein Wunder herkommen? Doch am dritten Tag geschah dieses Wunder. Jesus erschien mitten unter ihnen. Kein Türschloss, kein Riegel, nichts hielt ihn auf. Der Menschensohn kehrte zurück als Gottessohn. Schlagartig wich die Beklemmung der Jünger der großen Erleichterung. Aus dem Leid und der Trauer wurde Freude und Zuversicht. Der Herr lebt, das war die Botschaft. Unser Herr lebt. Sie waren nicht mehr herrenlos. Es brach Herrlichkeit aus statt Herrenlosigkeit. Bevor all das geschah, kündigte Jesus es auch seinen Jüngern an. Er kündigte ihnen an, sie würden in Bedrängnis geraten, sie würden Angst haben, sie würden in Not geraten, aber er wäre bei ihnen, mitten in dieser Welt. Diese sogenannte Abschiedsrede stammt aus dem Evangelium nach Johannes und steht dort im 16. Kapitel. Ich lese dort ab dem Vers 23 wie. Ich sage euch, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, da wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, aber bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich aber nicht mehr in Bildern mit euch rede, sondern euch frei heraus verkündige von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und mir glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und ich gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, sieh mal, nun redest du frei heraus und nicht mehr mit einem Bild oder Gleichnis. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Seht mal, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So ein Teil der Abschiedsrede Jesu. Der Herr segne die Worte der Heiligen Schrift an uns alle. Amen. Blicken wir zurück auf Karfreitag. Die Jünger waren plötzlich der Welt ausgesetzt. Jesus war weg. Jesus' Leichnam lag im Grab. Und niemand war mehr da, der sich um sie kümmerte. Bevor die Jünger Jesu kennengelernt hatten, hatten sie alle noch einen Platz in dieser Welt. Andreas und Simon waren Fischer und fuhren regelmäßig zum Fischen auf den See Genezareth hinaus. Matthäus war Zolleintreiber und erhob für die Römer die Steuern und für sich selbst auch noch was. Kurz, in der Lebenswelt damals hatten alle ihren mehr oder weniger ordentlichen Platz. Aber dann trat plötzlich Jesus in ihr Leben und holte sie an genau diesem Platz ab. Er ging zu den Fischern hin und sagt: Kommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er ging zu Matthäus hin und sagte: Komm, folge mir, ich will heute Abend bei dir essen und du wirst bei mir bleiben. Und plötzlich wurde alles anders. Jesus nahm sie mit hinaus in die große, weite Welt, sogar bis in die Hauptstadt Jerusalem, die vielleicht ein Fischer aus Galiläa eher selten besuchte, vielleicht nie besucht hätte, außer einem hohen Feiertag. Aber vor allem nahm Jesus sie mit hinein in eine ganz andere innere Welt. Eine enge Beziehung zu Gott durch Gottes Sohn. Das war etwas ganz anderes, als sie es bisher kannten und als die jüdische Religion und das jüdische Establishment vorsahen. Und durch diese enge Beziehung durch den Gottessohn zu Gott selbst verwandelten sich sie alle. Petrus wurde vom Fischer zum Menschenfischer. Matthäus vom Zolleintreiber, der die Zölle buchhalterisch aufschrieb, zum Chronisten des Lebens Jesu. Und das Evangelium schrieb er nieder. Aber bis es soweit war, bis sie wirklich in diese Rolle hineingekommen waren, da musste erst Karfreitag geschehen. Und an jenem Abend, da sahen die Jünger nicht die Zukunft vor sich, sondern ihre Blicke waren ängstlich hinter sich gerichtet. Einmal, ob ihnen da jemand nachjagte, irgendein Häscher, irgendein Soldat. Und andererseits der Blick in die Vergangenheit, was war alles geschehen? Wie schön war die Zeit, als Jesus da war, und was hatten sie nun scheinbar verloren, weil er nicht mehr da war. Die Zeit mit Jesus schien plötzlich zu Ende. Alles schien am Ende. Sie waren herrenlos und sie fühlten sich auch wie ausgesetzt in der feindlichen äußeren Welt. Sie hatten ihren alten Platz verloren und den neuen Platz noch nicht wirklich gefunden. Herrenlos, schutzlos. Und sie hatten Riesenangst. Und wir verstehen ihre Angst. Wer von uns noch nie Angst hatte, möge jetzt weghören. Alle anderen wissen, was ich meine. Die Angst vor einer Prüfung, die Angst vor einem Examen, die Angst vor einer Operation, die Angst vor einer Entscheidung. Es gibt so viele Gründe, Angst zu haben. Und wenn wir heute zurückblicken auf den Karfreitag, dann sind wir 3 Tage weiter als die Jünger. Denn wir wissen, danach kam Ostern. Sie aber wussten es damals eben nicht. Ostern lag erst vor ihnen. Und woher sollten sie die Zukunft kennen? Und deshalb hatte sich für sie mit Karfreitag ein riesiges, dunkles Loch aufgetan, in das sie emotional und persönlich hineinstürzten. Und es schien keinen Ausweg zu geben. Sie hatten Angst vor Juden und Römern, vor Verrätern, vor Gefangennahme, vor Folter und vor dem Tod. Und so wie wir die Angst der Jünger damals verstehen, so verstehen wir auch unsere eigene Angst heute. Wenn wir zurückblicken auf die Welt vor Februar 22, dann war die Welt in Europa ein gutes Stück friedlicher, bevor Russland die Ukraine überfiel und die Freiheit ganz Europas bedrohte. Oder wenn wir zurückblicken auf die Welt vor Februar 25, bevor die Vereinigten Staaten das 70 Jahre alte Schutzversprechen für Europa aufkündigten und die europäischen Staaten seitdem quasi herrenlos und schutzlos dem Eroberer im Osten gegenübertreten müssen. Auch heute wissen wir nur, was hinter uns liegt, aber nicht, was vor uns liegt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, und viele unter uns haben Angst, persönliche Angst oder auch eine allgemeine Angst um die Umwelt, um unsere Freiheit, um unseren Wohlstand, auch um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Anders formuliert, In der Welt haben wir Angst, so wie es unser Predigttext formuliert. Diese Angst war Jesus auch nicht fremd. Er hatte Angst in der Nacht vor der Gefangennahme. Er hatte Angst vor dem Kreuz und vor dem Tod. Jesus war eben kein Comic-Superheld, keiner, der unverwundbar und unverrückbar genau wusste, was auf ihn zukam, den nichts schocken konnte. Er war ein Mensch wie wir. Aber er überwand diese vergängliche Welt und er überwand sogar den Tod. Seiner Angst setzte er damals das Gebet entgegen. Vor der Gefangennahme betete er noch im Garten Gethsemane, Gott möge den bitteren Kelch an ihm vorübergehen lassen. Und als Gott dieses Gebet nicht erhört hatte, fügte er sich in den Willen seines Vaters, denn sein Wille solle geschehen. Am Kreuz betete Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Diese Gebete nahmen ihm nicht die Angst, sie nahmen ihm nicht die Schmerzen und sie wurden auch nicht automatisch deswegen erhört, weil sie von Gottes Sohn stammten. Aber Jesus setzte der feindlichen Außenwelt die innere Beziehung zu Gott entgegen. Und Gott setzte seinen Sohn zwar dieser feindlichen Außenwelt aus, auch am Kreuz war Jesus ausgesetzt. Spott und Hohn und Schmerz und Leid. Er war ausgesetzt, aber nicht herrenlos. Denn sein Herr hielt die Hand über ihn. Zweitens betete Jesus nicht dafür, dass sein eigener Wille in Erfüllung gehen sollte, sondern dass Gottes Wille sich Bahn brach. Denn da hieß es, mein Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Becher an mir vorübergehe, so soll es geschehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, so soll es geschehen. Maßgeblich ist auch für uns nicht, was wir wollen. Manch ein Leid, manch ein Schmerz lässt sich nicht einfach wegblasen. Es wird sein und es wird kommen. Da kommen müssen wir durch. Aber entscheidend ist nicht, was wir wollen, sondern was er will und dass er mitten in dieser Welt bei uns ist. Denn er ist der Herr der Welt. Wir sind ihr ausgesetzt, aber immer noch in seiner Hand. Egal wo und wie tief wir stürzen, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Unsere Angst heute hatten auch unsere Eltern und Großeltern. Ich denke da an eine Episode von 1950. Das ist lange her, 75 Jahre. Aber aktuell wie selten zuvor. Damals predigte der spätere Bundespräsident als aktiver evangelischer Laie auf dem Kirchentag in Essen. Die politische Lage war damals so unübersichtlich wie heute. Der Zweite Weltkrieg war 5 Jahre vorbei, aber Deutschland und ganz Europa lag in Trümmern. Die Städte kaputt, die Infrastruktur kaputt, die Wirtschaft am Boden. Moralisch auch gerade Deutschland am Boden. Das Volk zerrissen, Millionen Deutsche obdachlos und vertrieben und Gegensätze zwischen denen, die kamen und Flucht und Vertreibung erlebt hatten und hier Zuflucht suchten und denen, die schon einheimisch waren. Und mittendrin keine Familie, die nicht Opfer zu beklagen hatte. Wenn Väter, Brüder, Ehemänner an der Front gefallen oder in Gefangenschaft waren oder Frauen und Kinder in den Bombennächten den Tod gefunden hatten. Und das ganze Land und Europa waren geteilt in Ost und West. Hier eine demokratische Republik, die erst noch entstehen musste. Und dort drüben der eiserne Vorhang und dahinter ein menschenverachtendes System der Unterdrückung und Eroberung. Und dann die DDR, die daraus wurde, das größte Freiluftgefängnis der deutschen Geschichte. Niemand durfte raus, ohne Urteil. Und mitten in dieser Welt drohte in Korea schon der nächste Krieg. und dieses Mal mit Atomwaffen. Und genau hier hinein, in diese Angst, sagte Gustav Heinemann Folgendes. Lasst mich noch ein letztes sagen. Aus der Verlorenheit führt Jesus Christus uns schon hier und heute in die Geborgenheit seiner göttlichen Allmacht. Wo wir aufhören, herrenlos zu sein, da hören wir auch auf, schutzlos zu sein. Wenn irgendetwas die Verlorenheit des Menschen unserer Tage sichtbar macht, dann ist es das Ausmaß an Angst und Furcht, die unter uns umgeht. Furcht ist das Kennzeichen unserer Zeit. Lasst uns der Welt bezeugen, dass nichts diese Rettung zunichte machen kann, weil Gott stärker ist als alle Menschengewalt. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Liebe Gemeinde, auch ein Wladimir Putin in Moskau ist sterblich. Seine Zeit läuft irgendwann ab. Ein Donald Trump in Washington wird irgendwann nicht mehr an der Macht sein. Und ein Al-Khamenei in Teheran wird auch nicht mehr die Welt mit Atomwaffen bedrohen können. All diese Machthaber sind nicht unsterblich. Sie leben davon und sie freuen sich daran, anderen Angst zu machen. Und sie leben dafür, aus der Angst Macht über uns und alle anderen zu gewinnen. Aber sie werden gehen, längst noch bevor unser Herr kommt. Und bis dahin sind wir alle weder herrenlos noch schutzlos. Die Herren der Welt draußen, die werden gehen. Unser Herr ist schon da und er wird wiederkommen. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Mitten in all der Furcht und all der Angst und all der Einsamkeit, die wir spüren, wenn wir die Nachrichten ernst nehmen, zu ernst nehmen. Die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Amen.